Ja, nochmal schönen Morgen, schönen guten Morgen von mir. Ich war tatsächlich schon so vor 2, 3 Wochen beim Frühlingsanfang, habe ich meine Radtour in der Gegend gewagt, weil ich ja auch noch relativ frisch in der Gegend bin und da kommt man natürlich auch an Kandern nicht vorbei. Und da habe ich mir auch schon gedacht, das ist doch ein schönes Fleckchen Erde und dass ihr euch hier ausgesucht habt, um hier zu leben. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Da habe ich noch keine Ahnung davon gehabt, dass ich hier 3 Wochen später hier auch mal sonntags zu Besuch kommen. Und ja, auch das ist doch aber trotzdem eine schöne Sache, abgesehen von so einem netten Spazierfahrt, auch mit euch als Gemeinde mal in Kontakt zu kommen. Ich finde das was voll das Wichtige, eine sehr wichtige Angelegenheit, auch als Geschwister überregional miteinander unterwegs zu sein. Von dem her freue ich mich, von dem, was man schon so gehört hat, auch mal da Fleisch an die Knochen zu kriegen und da Menschen kennenzulernen, die da hinter der Gemeinde stehen und die hier aktiv sind. Eine große Freude, heute mit euch unterwegs zu sein. Genau, und ich habe euch auch ein Thema mitgebracht. Wenn wir das gleich mal sehen, die erste Folie, wo ihr Bescheid wisst, um was es heute geht. Genau. Einer für alle und alle für einen. Wem ist denn dieses Motto ein Begriff? Könnt ihr mal kurz Handzeichen geben, wer das irgendwo schon mal gehört hat? Ja, doch, aus Kunst und Kultur sollte das ein Begriff sein. Ja, wer kennt sie denn nicht? Die Geschichte der 3 Musketiere. Der junge D'Artagnan kommt voller Ideale und frischem Elan nach Paris, um sich der ehrenvollen Garde des Königs anzuschließen. Und voller Enttäuschung muss er feststellen, dass die sich gerade aufgelöst hat und dass sie vom Kardinal Richelieu, von dem intriganten Fuchs, ja, geschlossen wurde. Dann schließt er sich den verbliebenen Musketieren Aramis, Porthos und Athos an und gemeinsam kämpfen sie gegen die Fuchsenverschwörer. Und es vereint sie das eine Ziel, alles zu geben für den König und für ihr Volk. Und dass sie es schaffen, den König zu retten und ihr Land zu bewahren, verdanken sie insbesondere ihrem Teamgeist. Als verlässliches Team sind sie der Herausforderung mutig entgegengetreten. Mit ihrem Motto: einer für alle und aller für einen. Und heute werden wir entdecken, dass das eigentlich auch ein cooles christliches Prinzip ist. Ja, dass das vielleicht sogar euer neues Gemeindemotto werden könnte. Wir werden sehen. Ich habe euch dazu einen Text aus 1. Petrus 4 mitgebracht, den wir gemeinsam lesen und betrachten wollen. Und lasst doch uns dazu gemeinsam aufstehen. Das Ende aller Dinge ist nahegekommen. Nun seid besonnen und nüchtern zu Gebeten. Vor allem habt beharrliche Liebe zueinander, denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Seid gastfreundlich zueinander, ohne Murren. Und wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so als Rede Gottes. Wenn jemand diene, so aus der Kraft, welche Gott zur Verfügung stellt, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Ehre und Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Herr, ich will dich bitten, dass du uns heute Morgen den Text zu uns sprechen lässt und uns den Schatz von Gemeinschaft nochmal neu aufs Herz legst und uns zeigst. Amen. Ja, anhand dieses Textes möchte ich euch heute Morgen zeigen, dass wir in der Ausrichtung aufeinander und vor allem auf Gott tiefe und stärkende Gemeinschaft erleben können. Und das möchte ich anhand von 3 Punkten euch zeigen. Der erste Punkt nennt sich gemeinsam statt furchtsam. Petrus schreibt diesen Brief an Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und das gibt dem Brief auch nochmal eine zusätzliche Aktualität, wenn man an die Situation der Christen vor Ort denkt. Die Gemeinden, die Petrus adressiert hat, befinden sich alle in der Situation, dass sie noch sehr jung sind und die Mitglieder als christliche Minderheit mitten in der heidnischen Umwelt leben. Sie haben gemerkt, dass sie sich mit ihrer Umwelt zunehmend auseinandergelebt haben. Die Botschaft von Jesus und die Entscheidung, nach dieser auch zu leben, hat in ihnen einen tiefgehenden Veränderungsprozess ausgelöst. Sie wollten sich mit ihrem Verhalten an dem orientieren, wie Jesus mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Und sie wollten Verhaltensweisen ablegen, die Gemeinschaft zerstören. Die Gemeinschaft in ihrer Ehe, in ihrer Familie, in ihrem Umfeld und eben auch die Gemeinschaft mit Gott. Und dieser veränderte Lebensstil, der eckte an bei ihren Mitmenschen. Es eckte an, dass sie nicht mehr alles mitmachen wollten. Und wir lesen von Bedrängnis, die sie deswegen auch erfahren. Sie erleben vor allem verbale Gewalt, sodass sie verleumdet und beleidigt werden, weil sie an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Später haben die Christen dann auch zunehmend physische Gewalt erlebt, von Verfolgung, Misshandlung bis zum Tod. Und genau diesen bedrängten Christen will Petrus Mut machen. Er erinnert sie an die Gnade und die Treue Gottes, an die Hoffnung, die den Tod überwindet und an Jesus Christus, der auch in seinem Leiden den Christen voranging. Er ermutigt sie zu Standhaftigkeit in der Bedrängnis und dazu weiterhin an ihrem Verhalten festzuhalten. Er ermutigt sie, das Beste in ihren Mitmenschen zu suchen und ihnen in Liebe zu begegnen und nicht mit Hass zu antworten. Außerdem zeigt er, welche Kraft in christlicher Gemeinschaft steckt, die gerade in solchen Zeiten Halt und Stärkung gibt. Er ermutigt, sich in diese Gemeinschaft mit Leidenschaft und Herz zu investieren und zeigt, wie Gott sie durch diese Gemeinschaft tröstet und stärkt. Das Ende aller Dinge ist nahegekommen. Nun seid besonnen und nüchtern zu gebeten. Ja, Petrus leitet diesen Abschnitt mit der Erinnerung, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Die Christen, denen er das schreibt, die können das sehr gut nachvollziehen, was er damit meint. Sie erleben ja diese Bedrängung, diese Not. Sie leiden und erleben all diese Ungerechtigkeit und erwarten auch, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. Und endlich ihrem Leid und der Ungerechtigkeit ein Ende macht. Ja, ich denke, die Lebenserfahrenen unter uns, die werden vielleicht mit dem Thema Endzeit vielleicht überdurchschnittlich viel anfangen können. Es gab vor etwa so 30 Jahren ja einen regelrechten Endzeitboom in der christlichen Szene. Bücher über Bücher, Traktate, Vorträge, Predigten und Filme über das Ende der Welt. Das Buch der Offenbarung und dazu allerlei Spekulationen, weil dieses Thema so viel Faszination hatte. Wer kann sich noch so grob an diese Zeit erinnern? Das wäre mal eine spannende, ja, hier ein paar. Ja, aber ist dann eben doch schon ein paar Jährchen her. Ja, und auch die letzten Monate, die wir hier erleben, ruft sicher dem einen oder anderen die Gedanken an die Endzeit wach. Persönlich muss ich allerdings sagen, dass mich das Thema Endzeit eher weniger bewegt. Ich irgendwie lebe lieber im Hier und Jetzt und nehme nicht so wahr, was das jetzt für einen Einfluss auf meinen Alltag haben sollte. Und ich denke, einigen von euch, vielleicht speziell auch die jüngere Generation, geht das genauso. Doch die Frage ist vielmehr, was ist denn die biblische Sicht darauf? Warum werden wir in der Bibel immer wieder an das nahe Ende erinnert? Was will Gott uns damit sagen? Ist es ein Aufruf, wichtige Dinge nicht länger aufzuschieben? Ein Ruf, umzukehren und Buße zu tun? Ein Ruf, sich auszurichten und Prioritäten neu zu setzen. Ist es eine Erinnerung, jeden Tag auf Erden als ein Geschenk Gottes zu sehen? Oder eine Erinnerung an unsere Vergänglichkeit, dass unser Ende gewiss ist? Oder eben eine Erinnerung, dass das Tod und das Leid nicht das letzte Wort haben, sondern dass Christen allen Grund haben, zu hoffen und sich zu freuen auf das, was kommt. Ich denke, es wird eine gute Mischung von allem sein. Und ich habe euch auch noch einen schlechten Witz dazu mitgebracht. Ja, die Frage ist, was würde denn ein Asiate sagen, wenn man ihn fragen würde, ob er Angst vor dem Ende der Welt hätte? Ja, panisch. Aber ob das nahe und sichere Ende einen bewegt oder nicht, das sei dahingestellt. Wir haben trotzdem alle etwas gemeinsam, was wir auch mit diesen Christen von damals an diesen Brief adressiert sind. Wir kennen vermutlich alle die Gefühle von Unsicherheit, Zweifel und Gegenwind. Sei es in den Herausforderungen, denen wir begegnen, sei es in den Konflikten, mit denen wir konfrontiert sind, Dinge, die wir schwierig einordnen können und nicht wissen, wie wir da jetzt damit umgehen. Oder sei es in den Blick, der Blick in die Zukunft mit einer gewissen Ungewissheit. Was mache ich mit meinem Leben? Was will ich nach der Schule machen? Was machen mit dem Leben, wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind? Wie gestalte ich meinen Ruhestand? Und genau in dieser Situation hat der Text einen Weg parat. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Petrus empfiehlt hier, mich auszurichten auf Gott und zu Gott zu kommen, mit meiner Unsicherheit und mit meinen Sorgen. Später bringt er das nochmal mit diesen bekannten Worten auf den Punkt. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gerade wenn ich unsicher, verzweifelt oder panisch bin, will Gott mein Fels sein, unsere feste Burg. Er ist beständig, verlässlich, er ist treu und begegnet so unsere Unsicherheit und gibt uns Halt. Am Anfang hat mich das sehr verwirrt, was besonnen und nüchtern mit Gebet zu tun haben soll. Ich konnte irgendwie da keinen tieferen Zusammenhang erkennen und vielleicht geht es euch jetzt auf den ersten Blick erstmal genauso. Denn also besonnen sein verstehe ich irgendwie einen klaren Kopf zu haben, einen klaren Verstand, klare Gedanken. Und nüchtern verstehe ich als Gegensatz zu betrunken oder betäubt zu sein. Und manchmal, wenn man nicht weiterkommt, dann lohnt es sich, sich über das Gegenteil zu nähern. Das Gegenteil wäre dann wohl verwirrt und betäubt zum Nichtbeten. Und als ich mich gefragt habe, was mich denn zum Nichtbeten betäubt, hat dieser Satz vor allem auf einmal mehr Weite und einen größeren Horizont gekriegt. Da erlebe ich, dass wenn ich verwirrt, panisch, unsicher und ängstlich bin, es mir den klaren Kopf raubt und mich zugleich davon abhalten kann, vor Gott zu treten. Mir sind aber auch Sachen gekommen, wie getrieben zu sein von Bedürfnissen, von Sehnsüchten. Der Drang nach Belustigung, Unterhaltung, nach dem, was Spaß macht und was ich mir einrede, dass ich jetzt ganz dringend brauchen würde. Das sind die Dinge, die mich davon abhalten, mit meiner Situation vor Gott zu treten. Bei mir ist Betriebsamkeit vielleicht auch der größte Gebetskiller. Ständig die To-Do-Liste vor Augen. Das will ich noch machen, das will ich noch besorgen, den, das will ich noch ansehen, da noch hinfahren, den noch treffen, das noch arbeiten, da mich noch engagieren, da noch dabei sein und abends dann todmüde ins Bett fallen, ohne dass ich an meiner Situation und meinen Gefühlen irgendwas geändert hätte. Und hier zeigt Petrus eben eine klare Alternative. Mit einem klaren Verstand diese Dinge wahrzunehmen und sich für Gebet zu entscheiden. Zu entscheiden, sich auf Gott auszurichten und ihn gnädig und fürsorglich im Gebet zu erleben. Denn im Gebet vollzieht sich die Ausrichtung auf Gott im Harren und im Hoffen. Ja, gemeinsam statt furchtsam. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber ich habe das bewusst zweideutig gewählt. Sicherlich fördert das Gebet und das Gespräch gemeinsam mit Glaubensgeschwistern die Ausrichtung auf Gott. Gibt Hilfestellung, zeigt neue Perspektiven auf und ermutigt. Aber letztlich entscheidend ist das vor allem das gemeinsam mit Gott. Der Weg, um seiner Unsicherheit zu begegnen. Gemeinsam statt furchtsam. Der zweite Punkt ist gemeinsam und heilsam. Vor allem habt beharrliche Liebe zueinander, denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Nun ruft Petrus zur geschwisterlichen Liebe aus. Petrus macht klar, dass die Liebe zueinander das innerste Wesen von christlicher Gemeinschaft ist. Und gerade diese durch tiefe Liebe verbundene Gemeinschaft gibt Halt und Sicherheit in der Bedrängnis. Und ich meine, das ist auch das, was wir erleben dürfen. In stürmischen Zeiten, in Not und Verzweiflung sind liebende Freunde und Geschwister, die einen begleiten, meist der beste Trost und eine willkommene Stärkung. Aber die geschwisterliche Liebe scheint auch kein Selbstläufer zu sein, sonst müsste Petrus sie ja auch nicht nochmal dazu ermahnen. Es läuft eben nicht alles ideal. Und auch das erleben wir, auch in christlicher Gemeinschaft. Dass wir in der Not und in der Verzweiflung nicht die Ermutigung und die Hilfe in den Freunden oder der Gemeinde finden, wie wir es vielleicht uns wünschen und erhofften. Und das kann tief enttäuschen und verletzen. Darum soll es uns ermutigen, unsere Nächsten im Blick zu haben und uns immer wieder auf ihn auszurichten und sein Bestes und sein Wohl zu suchen, als Ausdruck unserer Liebe und Solidarität. Und ich bin überzeugt, dass Liebe und Solidarität die beste Medizin für unsere Zeit gerade ist. Auch hier war mir der Zusammenhang von Sünde und Liebe ein Rätsel. Und dieser Wortlaut, der hier gewählt wird, das hat mich irgendwie mehr an meine Erfahrung mit Buddhismus in Thailand erinnert, mit dem ganzen Karma und so, dass schlechte Taten mit guten verrechnet werden. Aber das hat sich auch mit meinem Verständnis für Sünde und Erlösung ganz schlecht vertragen. Und da habe ich mich dann nochmal auf die Suche gemacht. Und wie heißt es schön? Wer suchet, der findet. Ich bin fündig geworden und habe die Bibelstelle Kolosser 3 gefunden, die ich euch mitgebracht habe. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe. Das ist das Band der Vollkommenheit. Ja, dieser Text zeigt uns eine Einstellung zueinander, die uns als Beispiel dienen kann. Wie wir uns begegnen sollen und wie wir miteinander umgehen sollen. Und hier habe ich einen Konflikt vor Augen. Ein Christ sündigt gegen einen anderen. Bewusst oder unbewusst tut jemand einem anderen Unrecht und verletzt ihn. Dass das passiert, das steht auch außer Frage. Aber die Frage ist vielmehr, wie gehe ich denn damit um mit diesem Konflikt? Unsere natürliche Reaktion ist oft Misstrauen, Ärger, Abgrenzung zum Schutz. Aber hier wird uns ein anderer Weg gezeigt. Und ich würde sagen, ein besserer Weg. Wir werden ermutigt, dem anderen mit herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld zu begegnen. Das Unrecht zu ertragen und wir werden herausgefordert, dem anderen zu vergeben. Uns wird vor Augen gehalten, wie Gott uns begegnet und trotz unserer Schuld gegen ihn uns mit Liebe begegnet und uns damit darin das beste Vorbild ist. Ja, das Hohelied der Liebe bringt das Ganze auch nochmal gut auf den Punkt. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Und sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Und allem hält sie stand. So schafft es die Liebe, Sünde zuzudecken. Indem wir diesen Weg gemeinsam beschreiten, gerade im Umgang mit Schuld zueinander. Die Liebe drückt sich dann eben in Langmütigkeit, Demut und Nachsicht gegenüber meinem Nächsten aus. Und diese Liebe schafft es, mit Konflikten und Sünde umzugehen und ihr gottgefällig zu begegnen. Sie schafft es, wirkliche Versöhnung zu schaffen und damit freizusetzen zu herzlicher, vertrauter und hingebender Gemeinschaft, die uns stärkt und uns schafft, uns Heil zu geben. Und wenn hier von beharrlicher Liebe die Rede ist, dann ermutigt mich das, mich immer wieder danach auszuschrecken nach dieser Liebe, nach diesem Umgang und nach dieser Versöhnung, zu streben und dran zu bleiben. Und 2019 hat uns ja ein ganzes Jahr lang daran erinnert, suche den Frieden und jaget ihm nach. Ich selbst habe auch solche Versöhnungen erleben dürfen. Als ich in einem Freiwilligendienst in Thailand war, hatte ich auf einmal die nötige Distanz, um auf mein Leben zurückzublicken. Und dabei sind mir einige ungeklärte Beziehungen bewusst geworden und auch einige Schuld gegenüber anderen ist da hochgekommen, insbesondere gegenüber meiner Familie. Und so habe ich dann die Gelegenheit genutzt und einige Briefe geschrieben, um Versöhnung in die Wege zu leiten. Aber besonders als ich dann überraschend wieder in Deutschland war, habe ich auch die persönliche Aussprache und Vergebung gesucht. Und ich habe noch sehr gut vor Augen, wie ich all meine Wertsachen, die ich hatte, zusammengekramt habe und vor meinen Eltern auf den Tisch gepackt habe, als Versuch von Wiedergutmachung. Zusammen mit einem tiefgründigen Eingestehen meiner Vergehen, dass ich eben jahrelang hunderte von Euro aus der Familienkasse abgezwackt habe, um die in Comics zu investieren. Nicht die beste Investition, by the way. Aber diese klaren Worte waren da eine echte Befreiung. Und ich habe das auch noch so vor Augen, wie meine Eltern reagiert haben. Wie sie mir in Annahme und Vergebung begegnet sind und meine Reue anerkannt haben. Das ist Liebe, die Sünde zudeckt. Und welche Freude seine Eltern danach an seiner Brust spüren zu können. Ich durfte da den Schatz von familiären Versöhnungen am eigenen Leib erfahren. Ich durfte erleben, wie dieser Weg wirklich in die Freiheit führt, Vertrauen schafft und Beziehung stiftet. Und ich bin mir sicher, dass bei dem einen oder anderen auch hier Menschen in den Kopf geschossen sind, wo ihr vielleicht eine ungeklärte Beziehung habt. Und ich will euch ermutigen, es mir nachzutun und vor allem es Jesus nachzutun, dem Frieden nachzujagen und diese Versöhnung zu erleben und zu genießen. Gemeinsam und heilsam. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe das wieder bewusst zweideutig gewählt. Denn gemeinsam streben wir nach einem gesunden Umgang miteinander. Und gleichzeitig zeigt uns aber auch Gott diesen Weg, lebt ihn uns vor und ist gemeinsam mit uns unterwegs auf diesem Weg der Liebe und der Versöhnung. Gemeinsam und heilsam. Der dritte Punkt, gemeinsam statt mühsam. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie die Liebe zueinander sich ausdrückt, werden da uns noch einige weitere Anwendungen dafür genannt. Seid gastfreundlich ohne Murren. Murren ist auch ein schönes Wort. Gastfreundlichkeit war in der Antike einer der höchsten Tugenden und Ausdruck eines guten Charakters. Kein Wunder, als das auch dazu ermahnt wird. Petrus sieht darin auch eine Stärkung der Gemeinschaft. Gastfreundlichkeit drückt Solidarität, Anteilnahme und Fürsorge aus und ein offenes Haus und ein Platz am Tisch festigt die Verbundenheit der überregionalen Gemeinde und macht sie dadurch standhafter gegenüber Bedrängung. Das Erwähnen des Murrens zeigt uns aber auch, dass Liebestaten auch absolut eine Last sein können. Dass eine Tat auch eine Anstrengung mit sich bringt. Und insbesondere in meiner Betriebsamkeit führt mich das auch regelmäßig in Dilemmas. So viel zu tun und plötzlich taucht jemand auf, der meine Hilfe braucht oder dem meine Hilfe guttun würde. Sei es ein Gespräch, das gesucht wird. Sei es ein Platz zum Ausruhen, ein Mahl zur Stärkung, ein Kaffee zur Besonnenheit, ein Auto zum Transport oder eine Milch zum Ausleihen. Der Text ermutigt uns auch hier, Prioritäten zu setzen. Und uns ganz auf unseren Nächsten auszurichten. Das stärkt entscheidend die Beziehung und das Vertrauen und die Gemeinschaft. Und deswegen freue ich mich auch, liebe Geschwister, euch bei Gelegenheit auch mal in Lörrach begrüßen zu dürfen. Und dürft euch gern auf einen Kaffee und eine nette Begegnung bei mir einladen. Herzliche Einladung. Ein anderer Ausdruck der Liebe sehen wir dann auch in Vers 10 und 11. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so als Rede Gottes. Wenn jemand diene, so aus der Kraft, welche Gott zur Verfügung stellt. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Ehre und die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe drückt sich auch im Dienst am Nächsten aus. Petrus zeigt dir auf, wie Einzelne eine Gemeinschaft formen können. An anderer Stelle gebraucht er das Bild von lebendigen Steinen, die gemeinsam ein geistliches Haus formen. Und das begeistert mich an Gemeinde. Wie verschiedene Menschen, verschiedenste Menschen, gemeinsam etwas Neues bilden, etwas Gutes, etwas, das funktioniert und einen Zweck erfüllt und zusammenhält. Und ich finde das ein wundervolles Denken und eine wundervolle Perspektive für Gemeinde. Ein Haus von lebendigen Steinen. Aus dieser Formulierung geht auch hervor, dass Petrus davon ausgeht, dass jeder eine Gabe oder Fähigkeit hat, die ihm gegeben ist und die er einbringen kann. Und das Geniale daran ist, dass es wohl auch jedem die Frage beantwortet, wo denn sein Platz in der Gemeinschaft ist. Für mich war auch die Suche nach meinem Platz in der Gemeinde und nach meinen Gaben sehr entscheidend auf meinem Weg mit Jesus. Mich haben Leute ermutigt, mich auszuprobieren. Sie haben mir gezeigt, wo sie in mir Gaben und Fähigkeiten sehen. Und so habe ich dann mal angefangen, mit der Krabbelgruppe mitzuarbeiten oder hinten am Beamer zu sitzen und denen zu bedienen. Mir haben Leute was zugetraut und mir Verantwortung gegeben. Und das hat mir geholfen zu lernen, mit Verantwortung umzugehen und dieser gerecht zu werden. Und das wiederum hat sich dann auch in anderen Lebensbereichen mir sehr geholfen, Verantwortung für mein Leben und für mein Verhalten zu übernehmen. Entscheidende Schritte in die Reife und in die Mündigkeit. Und so will ich euch heute Morgen auch ermutigen und dazu aufrufen, jungen Menschen zu helfen, ihren Weg in die Gemeinde zu finden, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und sie wertschätzend in ihrer Persönlichkeit zu spiegeln. Und ich will euch ermutigen, euren Platz in der Gemeinde zu suchen, wo ihr mit euren Gaben anderen dienen könnt und ihnen eine wertvolle Hilfe und eine Bereicherung sein könnt. Ich denke, ein guter Weg, seine Gaben herauszufinden, ist, sich einerseits zu fragen, was seine Leidenschaften sind und was einen lebendig macht, aber auch mit Menschen in seiner Umgebung darüber ins Gespräch zu kommen. Hey, was siehst du denn in mir? Was beobachtest du? Aber auch für die weißeren Generationen unter uns, mit einzelnen oder mit scharfem S, je nach Auslegung, kann es ja auch immer wieder Phasen geben, wo man seinen Platz oder seine Berufung hinterfragt oder sich fragt, wie man seinen neuen Lebensabschnitt gestaltet. Und ich denke, auch da lohnt sich's, auf den Weg zu machen. Der Verweis auf Gottes Kraft bestätigt unsere Erfahrung, dass der Dienst auch echt eine Anstrengung sein kann und immer nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Aber die Tatsache, aus Gottes Kraft dienen zu können, befreit uns von der Vorstellung, alles selbst leisten zu müssen. Nein, gerade in unserer Schwachheit und unserer Unvollkommenheit zeigt sich Gottes Kraft mächtig. Gerade dann, wenn wir überlastet oder entkräftet sind, ist es gerade die tiefe Verbindung zu Gott, aus der wir unsagbare Energie schöpfen können und unsere Seele erfrischen lassen können. Und schlussendlich ist auch Gott selbst unsere Motivation für unseren Dienst. Es ist die Liebe zu Jesus, die uns antreibt. Eine Erinnerung an das, was er für uns gegeben hat und was er für uns getan hat, weckt in mir tiefe Liebe für ihn, welche mich ermutigt, auch alles für ihn zu geben. Ja, weil Jesus sein Leben gegeben hat, wegen seinem großen Ja zu mir, will ich aus tiefer Dankbarkeit und Liebe mein Leben geben, als ein heiliges, lebendiges Opfer, das Gott gefällt. Unser Text heute sagt dazu, dass Gott dadurch verherrlicht wird, er also dadurch geehrt wird. Und deswegen kann man sagen, eine gesunde und eine gestärkte Gemeinschaft ist ein lebendiges Zeugnis für unseren lebendigen Gott und gibt dem die Ehre gebührt. Gemeinsam statt mühsam. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das habe ich auch bewusst zweideutig gewählt. Denn es ist die gegenseitige Ergänzung, die unsere alleinige Schwäche kompensiert. Und der Dienst aneinander und an unserem Nächsten teilt unsere Mühen und Lasten miteinander. Und gleichzeitig stärkt sie unsere Verbundenheit mit unserer Gemeinschaft. Aber es passiert eben auch mit Gott. Gott ist es, der uns mit seiner Liebe inspiriert. Und Gott ist es, der uns die Kraft zur Liebestat und zum Liebensdienst gibt. Gott ist es, der die Gaben gibt. Und darum haben wir allen Grund, ihn zu loben und zu preisen. Lassen wir uns zum Schluss diesen schönen Text nochmal auf der Zunge zergehen. Das Ende aller Dinge ist nahegekommen. Nun seid besonnen und nüchtern zu Gebeten. Vor allem habt beharrliche Liebe zueinander, denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Seid gastfreundlich zueinander ohne Murren. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so als Rede Gottes. Wenn jemand diene, so aus der Kraft, welche Gott zur Verfügung stellt. Damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus, dem die Ehre und die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ermutigt, tröstet und stärkt uns durch christliche Gemeinschaft. Gott zeigt in der Gemeinschaft seine Solidarität, seine Treue und seine Liebe zu uns. Und Gott stiftet sie, erhält sie und belebt sie. Das Gute, das man in der Gemeinschaft erlebt und verherrlicht, verherrlicht Gott und leitet zum Lobpreis. Und deswegen kann man sagen, einer für alle und alle für einen. Amen.